Was versteht man unter Altersonkologie? Spielen bei einem älteren Krebspatienten andere Faktoren eine Rolle als bei jemandem Jüngeren? Und falls ja, wie wird denn ein Aspekt bei der Betreuung von älteren Patientinnen und Patienten Rechnung getragen? Antworten auf diese Fragen suchen wir heute bei der Frau Dr. Deborah Wirth. Sie ist Oberärztin in Liestal vom Kantonsspital Basel-Land und ich bin der Kurt Eschbacher. Frau Wirth, was ist eigentlich Altersonkologie? Was versteckt sich hinter diesem Begriff?
Also wenn man so ein bisschen einfach sagen will, das ist die Behandlung von bösartigen Erkrankungen im Alter. Für uns ist Alter ab 65, aber dann ist es ja genau wichtig, chronologisches Alter ist eben nicht gleich das biologische Alter. Mhm. Ältere Menschen, dort geht es wirklich darum, zu schauen, was für Ressourcen sind rum. Und wir haben da gewisse Tools, wo man die Ressourcen evaluieren und dann gezielt einen Behandlungsplan zusammenstellen für einen älteren Menschen.
Also bei älteren Menschen, und er hat gesagt, ab so 64, da bin ich eigentlich schon uralt, ist Krebs nicht nur Krebs, sondern da spielen die Faktoren, die persönlichen Faktoren eine wichtige Rolle. Habe ich richtig verstanden?
Ganz genau, ja.
Heisst das denn aber auch, dass man eine völlig andere Therapie einschlägt?
Dort kommt es eben ein bisschen darauf an, wo ein Mensch steht in seinen Ressourcen. Wenn ein Mensch, ein älterer Mensch, ich habe sehr viele ältere Patienten, die fit sind, die im täglichen Leben sehr gut zurechtkommen, sportlich sind, die kann man durchaus behandeln wie jüngere Patienten mit unserem Standardprotokoll. Aber wenn das nicht so ist, dort liegt dann die Kunst, eben ein bisschen herauszufinden, wie könnte man sogar eine Therapie anpassen. Also wirklich gezielt für den Menschen, den ich vor mir habe.
Heisst das so, Frau Wirth, dass jetzt bei eurer Art von Behandlung von älteren Patientinnen und Patienten Gespräche sehr viel wichtiger sind, als nur einfach die optimale Therapie zu verschreiben?
Ja, absolut. Und darum haben wir auch bei uns eine spezielle Sprechstunde, zusätzlich zu den Sprechstunden, die wir von der onkologischen Seite her haben, wo man eben genau evaluiert, was sind die Wünsche von einem Menschen und von der Familie, was sind die Ressourcen, wie kann man die Ressourcen stärken. Das sind gezielte Sprechstunden, die wir für das machen. Mhm.
Es ist ja, werden alle älter, ist es in dem Sinne auch eine wachsende Gruppe von Betroffenen. Heisst das aber auch, dass wenn man andere Ressourcen hat, man jetzt muss aufpassen, dass die Therapien am Schluss nicht die Lebensqualität massiv verschlechtern?
Das ist genau der Fokus von der, ich sage jetzt, geriatrische Onkologie, also von der Onkologie im Alter. Es ist immer die Gratwanderung zwischen möglichst das Überleben verlängern, das sogenannte Overall Survival, aber die Lebensqualität so gut als möglich zu erhalten. Und die Lebensqualität kann man auch stärken mit unterstützenden Massnahmen. Und das sind die Sachen, die wir dann evaluieren. Mhm.
Was wären denn in so einem Fall unterstützende Massnahmen?
Viele ältere Menschen sind sozial nicht so gut eingebettet. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass man schaut, dass man das soziale Netzwerk stärken kann, dass man daheim Unterstützung bietet, wenn Nebenwirkungen von unseren Therapien eintreten, dass auch jemand rum ist, der das angehen kann. Dann ist ganz wichtig, dass man körperlich ein bisschen fit ist. Da tun wir häufig Physiotherapie organisieren. Ernährung ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Man weiss, wenn jemand nicht so viel Muskelmasse hat, dann sind unsere Therapien tatsächlich giftiger und wir müssen unsere Protokolle anpassen. Wir müssen Dosierungen gegeneinander schrauben. Also es gibt da ganz viele Sachen, die man muss beachten und die man gezielt angehen kann.
Das heisst, es ist eine sehr spezifische, personenbezogene Art der Krebsbehandlung. Viel mehr als bei fitten jüngeren Menschen, oder?
Ja, das ist es so. Also wir tun ja Tumoren selber, sind wir schon so weit mit denen genau anschauen, mit den molekularen Typisierungen. Aber wir müssen einfach auch noch den Mensch selber müssen wir auch noch ein bisschen gezielt anschauen. Und das Zusammenspiel von diesen beiden Sachen suchen wir dann Behandlungen festsetzen.
Wie jetzt aufgrund von eurer täglichen Erfahrung ist die Situation, wenn ein älterer Mensch mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird. Bei Jungen ist es meistens ein Riesenschock. Sehr häufig verlieren sie fast den Boden unter den Füßen. Wie ist das, wenn man jetzt einem 80-Jährigen oder einem 90-Jährigen sogar sagt, er hat Krebs?
Also die Wahrnehmung ist ganz unterschiedlich. Es ist natürlich auch dort gibt es einen Schockmoment. Was viele Patienten haben, sie leben aber schon mit anderen Erkrankungen. Das ist auch ein Fokus von der geriatrischen Onkologie, dass man die sogenannten Komorbiditäten anschaut. Und man muss immer ein bisschen abschätzen, quasi, was ist das Risiko, an einer anderen Erkrankung zu versterben, als an so einer Tumorerkrankung. Und ältere Menschen haben häufig schon sehr viel Erfahrung mit Spital und mit so Diagnosen. Und dann geht es eben bei diesen älteren Menschen häufig um den Erhalt der Lebensqualität, um möglichst lange daheim zu bleiben. Und ich glaube, dann ist es mehr, mit den Patienten den Weg zu gehen, Patienten begleiten, Möglichkeiten aufzuzeigen, als einfach immer das Maximum Mögliche zu machen. Mhm.
Da gibt es wahrscheinlich die alte Situation, wo dir als Ärztin sagt, es gibt eine Therapie, aber die Einschränkung im Alltag von eurem Leben ist so gross, dass wir würden eher einen palliativen Weg gehen. Das heisst aber, man ist viel näher beim Patienten als jetzt bei jemandem, der halt unbedingt weiterleben will.
Also das ist sicher so, das ist ein grosser Teil auch von meiner Arbeit, palliativ, also unterstützend jemanden zu begleiten. Absolut. Und eben, wenn es um Lebensqualität geht, tut man sich tatsächlich mit dem Patienten und mit der Familie manchmal, ich sage jetzt so ganz einfach, für eine weniger giftige Therapie entscheiden, wo vielleicht, wenn man die Studien anschaut, auch nicht ganz macht, dass man so lange das Überleben fördert, aber halt durch das, dass es weniger giftig ist, eben auch besser für die Lebensqualität ist. Und das ist wirklich eine Diskussion, die man mit dem Patienten und mit der Familie muss haben. Und die Möglichkeit, jetzt auch mit unserer speziellen Sprechstunde, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Zeit für die Patienten und können so einfach die Diskussionen gut führen.
Bei alten Patienten ist es ja oft auch eine gewisse Gefahr, dass sie kognitiv nicht mehr ganz präsent sind. Ist das eine besondere jetzt Herausforderung für euch beim Suchen von der richtigen Therapie?
Das kann eine Herausforderung sein und eben, wir machen immer das sogenannte geriatrische Assessment, wo man eben noch ein bisschen tiefer fragt und dort machen wir auch so Tests für Kognition, ein bisschen tiefer schauen, wo ein Mensch steht und manchmal kommen dann kognitive Defizite raus und dann ist es umso wichtiger, dass man schaut, wie ist ein Patient eingebettet. Hat es ein soziales Netzwerk, wo man durchaus eine Therapie machen kann oder muss man eine Unterstützung suchen, ein Netzwerk aufbauen, Familie an Bord holen und da hilft uns häufig eben auch unsere Altersmediziner. Wir machen die Sprechstunde ja zusammen, die sehr viel Erfahrung haben. Was darf man jemandem zumuten, der vielleicht nicht ganz die Konsequenzen von einer Therapie versteht.
Also es gibt aufgrund jetzt noch vom Alter und vom Gesundheitszustand von solchen Patientinnen und Patienten eine spezielle Anforderung an die Zusammenarbeit von verschiedenen, in dem Sinne auch Fachrichtungen, oder?
Absolut.
Und also er hat jetzt gesagt, Geriatrie ist involviert, welche anderen Kolleginnen und Kollegen dazuziehen, wenn so ein Fall muss behandelt werden muss. Das ist ein anderes Krebsboard, oder? Tumorboard.
Also, ja, sehr häufig Kollegen von der Palliativmedizin, von der unterstützenden Medizin und nachher natürlich Ernährungsberatung, Physiotherapie, unsere Pflegefachfrauen, also wir machen auch die Sprechstunde mit einer Pflegefachfrau, die spezialisiert ist für ältere Menschen, die auch das sogenannte geriatrische Assessment macht, wo man ein bisschen tiefer schaut, wo braucht der Mensch Unterstützung. Und so kann man das alles probieren zu organisieren für einen Menschen, dass man die beste Therapie dann raussuchen kann.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo man im Alter immer einsamer wird, leider. Das ist ein grosses Problem, auch im Zusammenhang mit Demenz. Seit da jetzt noch einfach äußere Herausforderungen bei eurer täglichen Arbeit immer wieder im Vordergrund?
Ja, also das ist sicher ein Problem, die ganze soziale Einbettung. Und man weiss auch aus Studien, jemand, der sozial nicht so gut eingebettet ist, hat per se schon eine schlechtere Prognose. Also das ist ganz ein wichtiger Faktor. Und da gibt es eben, was man kann schauen kann, ist, dass Spitex rum ist. Aber schlussendlich kann man natürlich soziale Netzwerke, wenn es nicht da ist, auch nicht, ich sage jetzt einfach, hervorsuchen oder ja. Zaubern. Genau. Ich hatte zum Beispiel einen Patienten gehabt, wo wir gedacht haben, der war durchaus noch fit gewesen, aber er war so alleinstehend gewesen. Wir haben wirklich ein bisschen Angst gehabt, dass er sich nicht meldet, wenn er Nebenwirkungen hat. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn es jemandem nicht gut geht, dass man uns auch anruft, dass man voraus kann schauen kann, bevor etwas Schlimmeres passiert. Und da haben wir tatsächlich dann zusammen müssen entscheiden, die Therapie, die er vermutlich hätte ich können vertragen, schallweg nicht die richtige Therapie.
Ist die Alternative ein Pflegeheim oder ein Altersheim?
Das ist auch etwas, wo wir häufig diskutieren und wo man teilweise dann auch organisiert, dass man sagt, daheim geht es so nicht. Ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viele ältere Menschen kennengelernt und Geschichten. Und häufig kennen sich die Menschen sehr gut und sie spüren ja, es ist allweg der Zeitpunkt, wo ich mehr Unterstützung brauche. Und manchmal ist denn das gerade so, wenn so eine Diagnose kommt, ist das dann gerade ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt können wir das organisieren und da können wir auch Unterstützung bieten.
Wenn jemand jetzt eine Patientenverfügung hat, der tut sich ja die meistens so konzentrieren, ich will nicht an Apparaten angeschlossen sein und so weiter. Aber weniger fokussiert jetzt auf eine mögliche Krebserkrankung und die entsprechenden Therapien. Solange dass ich jetzt noch selber entscheiden kann, ist das Ende. Im Moment, wo ich vielleicht wirklich schwerst krank bin, kommt die Verfügung zum Tragen. Ist das oft der Fall?
Also ich glaube, für Therapien per se weniger. Ich muss dazu sagen, was immer wichtig ist, man hat ja immer den Menschen vor sich und man hat Tumorerkrankung. Und man muss auch immer schauen, welche Art Tumorerkrankung hat man vor sich. Wenn das etwas ist, das im Menschen Probleme machen vom Tumor selber, es liegt an einer schwierigen Stelle, wo noch jemand etwas draufdrücken kann, wo es einem schlecht geht, dann ist man noch eher auch gewillt, eine Therapie zu machen als jemand, der eigentlich nicht viel von seinem Tumor spürt. Und dann geht es ja dann wirklich auch darum, wann ist der Zeitpunkt, wo man eine Therapie machen will. Und ich glaube, in einer Patientenverfügung, wie Sie sagen, geht es dann wirklich so um den, in Anführungs- und Schlusszeichen, letzten Punkt. Oder? Und bei der Diagnose selber sind wir häufig gar noch nicht an diesem Punkt. Der kommt erst im Verlauf der Krebserkrankung.
Was für eine Rolle spielen, wenn es jetzt da noch gibt, Angehörige?
Eine sehr, sehr grosse Rolle. Also wir sind erstens immer froh, generell, wenn die Angehörigen in die Sprechstunde mitkommen. Also jetzt nicht nur in unsere spezielle Sprechstunde für die älteren Menschen, sondern generell. Und eben, das ist wieder das soziale Netzwerk, das sind Ressourcen. Wir können ganz häufig auch Behandlungen lang, kann ein Mensch daheim bleiben, wenn die Angehörigen mithelfen. Wir tun ja auch immer einbinden in die Entscheidungsfindung, wie, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, aggressiv will man sein mit einer Behandlung. Also das ist enorm wichtig.
Muss man dann manchmal in so Fällen auch die Angehörigen schützen, damit sie selber nicht Schaden nehmen bei der Betreuung und der Begleitung von einer älteren Person?
Ja, da sind wir wieder ein bisschen, wenn wir Alters- und Pflegeheim ansprechen. Man merkt häufig auch, wenn dann die Angehörigen überfordert sind. Und so ein erster Schritt wäre dann Spitex organisieren, damit es eine Entlastung gibt. Es gibt auch ganz viele verschiedene Organisationen, die Entlastung bieten können. Und häufig hilft es tatsächlich, wenn die Angehörigen in Sprechstunde kommen. Und man kann wirklich miteinander ein bisschen ansprechen, wie geht es ihnen, brauchen sie etwas, wie geht es so daheim, und so kann man es ein bisschen früher abfahren. Auch die ganze, ich sage, psychologische Rolle, das ist ja auch für die Angehörigen immer sehr schwierig. Auch da haben wir ein Team, wir haben Psycho-Onkologie, die eben nicht nur für Patienten sind, sondern auch für die Angehörigen.
Das heisst, in einem System, in einem Gesundheitssystem, das nach Punkten funktioniert, ist so eine Betreuung von einem älteren Krebspatienten natürlich nicht mehr in Minuten berechenbar. Kommen die dort auch jetzt als Spital oder auch als behandelnde Ärztin neue Grenzen, rein materiell?
Das ist sicher so, solche Diskussionen haben wir lange gehabt. Nur schon das Team zu bekommen, eben, ich habe vom geriatrischen Assessment geredet, vielleicht können wir dann nachher noch ein bisschen mehr auf das eingehen. Das ist 45 Minuten bis eine Stunde, wo man wirklich schaut, wo steht jemand, für das braucht es Ressourcen. Dann unsere Kollegen von der Geriatrie, also von der Altersmedizin, die kommen in diese Sprechstunde, auch die machen das, ich sage, außerhalb von dem Arbeitstag. Das ist im Moment sicher eine grosse Challenge, die wir haben. Aber nichtsdestotrotz weiss man auch aus Studien, wenn man den Anfang, ich sage jetzt, ganzheitlich anschaut, die Ressourcen fördert, alles organisiert, dann hat man weniger Nebenwirkungen. Also die Patienten müssen weniger auf einen Notfall gehen, sie sind weniger hospitalisiert, die Hospitalisierungen sind kürzer und da spart man am Schluss auch Kosten. Und ich glaube, es wird mehr und mehr kommen, dass das auch vorausgesetzt wird vom Gesundheitssystem, dass man einfach für ältere Menschen den Platz bietet.
Wie intervenieren Versicherungen in so einer Situation?
Im Moment sind das Sprechstunden, die wir als normale Sprechstunden abrechnen, auch wenn sie ein bisschen intensiver sind. Und Therapien, das läuft wie bei jüngeren Menschen. Wir müssen Kostengutsprachen stellen und dann mit den Versicherungen verhandeln.
Ist es dann manchmal schwierig, wenn eine alte Person eine teure Therapie braucht, um ihre Lebensqualität und auch lebensverlängernde Massnahmen einzuleiten? Die Versicherung sagt, da machen wir nicht mit.
Ich selber habe die Erfahrung so jetzt nicht gemacht, dass Alter per se eine Rolle spielt. Da ist auch wieder ein bisschen chronologisch versus biologisch. Und wir schauen ja, wo biologisch jemand steht. Und das glauben uns Kassen auch. Also wenn ich einen Kostengutsprache stelle, genau sage, für den und den Mensch ist die und die Therapie, die optimale Therapie, habe ich bis jetzt kein Problem gehabt.
Mhm. Vielleicht noch eines zu dem Assessment. Macht man das jetzt in eurer Sparte grundsätzlich immer bei jedem Patienten oder nur in Ausnahmesituationen?
Also wir bei unserer Klinik machen immer ab 65 haben wir so einen Fragebogen, so ein Screening-Tool, der G8 heisst das. Und dort sind verschiedene Sparten drin, Ernährung, Polymedikation ist ja immer etwas, was man gut anschauen muss. Braucht es überhaupt noch alle Medikamente, wenn man an dem Punkt steht, wo man eine neue Diagnose von einem Krebs hat.
Oftmals muss man ja die Frage nicht nur bei der Krebsdiagnose stellen,
genau,
sondern auch sonst grundsätzlich.
Genau, da hilft uns ja eben unsere Altersmedizin. Ja, darum ist die Zusammenarbeit so wunderbar. Und dann ist dort dann auch drin, eben hat jemand so eine kognitive ein bisschen eine Einschränkung oder ist es eher eine richtige Depression? Es sind viele Punkte. Und wenn man unter so einen bestimmten Punktscore fällt, dann werden die Patienten zu uns in die Sprechstunde zugewiesen. Und dann machen wir ein detailliertes Assessment, um wirklich noch mal zu schauen, wie frail, wie vulnerabel ist der Patient und wo können wir unterstützen, wie können wir unsere Therapien anpassen.
Kann man sagen, bei der Altersonkologie gibt es so eine Zielsetzung, wo eigentlich alles Handeln und alle Entscheidungen darunter subsumiert?
Also ich glaube, die Zielsetzung insgesamt ist sicher die Lebensqualität.
Unabhängig von der Länge?
Es gibt da auch einige Studien. Es ist jetzt gerade wieder eine Arbeit herausgekommen, wo man das untersucht hat, wo man auch Patienten gefragt hat, was ist ihnen wichtig, die Länge oder die Qualität, die Autonomie, noch können daheim sein. Und in 75% der Patienten, die haben wirklich gesagt, die Lebensqualität. Das ist auch etwas, was wir jetzt in unserer Klinik werden noch im Detail evaluieren. Das dünkt uns, gerade weil man ja so viele Komorbiditäten hat, also Competing Risks und die Chance, dass man etwas anderem verstirbt, ist ja auch da. Das kann man auch mit Scores evaluieren. Und wenn man detailliert die Assessments macht, dann ist es wirklich die Lebensqualität für mich das Wort, das wichtig ist.
Ja. Wir haben jetzt gehört, dass dir hier im Spital in Liestal ganz besonders auch Wert darauf legen, auf eine individuelle Betreuung von älteren Patienten mit einer Krebsdiagnose. Ist das allgemein in anderen Spitälern so oder seid ihr jetzt da auch ein bisschen Vorreiter?
Ja, also in der Schweiz sind Spitäler angefragt worden mit so einem Fragebogen. Es ist schon so, dass nur etwa 30% das machen. Aber ich glaube, in Zukunft wird das mehr und mehr kommen. Das ist, ich sage jetzt, relativ ein neues Gebiet. Es ist halt leider auch so, dass wir bei den älteren Menschen auch nicht gross die Studiendaten haben. Oder? Wir tun ja alles basieren auf Studiendaten, wenn wir viele Menschen untersuchen. Und nur etwa 10% von Patienten über 75 sind überhaupt in so einer Medikamentenstudie drin. Und dann ist es halt immer auch ein bisschen schwierig, die Daten zu extrapolieren. Und manchmal, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, ist es einfach ein Bauchgefühl und das Gespräch mit dem Mensch, um herauszufinden, jawohl, ich glaube, das ist ein Weg, den wir zusammen gehen können.
Ja, das ist jetzt eine reine Vermutung. Ein kleines das Gefühl, dass das in einem kleineren Spital, wie ihr jetzt seid, eher möglich ist als in einer grossen Universitätsklinik.
Also insgesamt, wenn man international schaut, ich bin auch ein bisschen international verletzt, wir haben auch so Kolloquien und dann muss man sagen, funktioniert das auch in grossen Kliniken? Also ich habe zum Beispiel in Spanien, die haben viel grössere Sprechstunden und das geht auch. Es gibt auch verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Wir arbeiten wirklich direkt mit den Altersmedizinern zusammen und machen zusammen Sprechstunden. Man kann auch als Onkologen Sprechstunden machen und dann die Patienten, die man als vulnerabel einstuft, zum Geriater schicken, zum Altersmediziner. In der Schweiz sind es eher die kleineren Spitäler, Freiburg, Thun, die da auch sehr, sehr viel machen. Ja, was das liegt, weiss ich gar nicht so, muss
ja,
ich sagen.
Vielleicht auch an der Nähe zwischen Medizinerinnen und Mediziner und Patienten, wo auch einfacher zu etablieren ist in einem kleineren, übersichtlicheren Umfeld.
Das Netzwerk ist ja wichtig, oder? Über das haben wir vorhin auch geredet. All die verschiedenen Parteien, die man muss involvieren muss. Und in einem kleinen Spital sind natürlich die Wege viel, viel kleiner und das Ganze ist einfacher, ein interdisziplinäres Netzwerk auf die Beine zu stellen.
Gesellschaftlich gesehen werden wir alle älter. Behandlungsmöglichkeiten, habt ihr uns jetzt auch aufgezeigt, werden immer grösser und auch die Chance, dass man nach einem Krebs überlebt, auch immer höher, dass es einfach eine chronische Krankheit wird, unabhängig jetzt auch vom Alter. Die Leute, die überleben, sind aber oftmals nachher in einer schwierigen Situation. Wie wird jetzt dem Rechnung getragen bei älteren Patienten?
Also ich jetzt in meiner Sprechstunde schaue sicher, dass ich die Patienten häufiger sehe, auch nach Abschluss von einer Therapie, dass ich einfach ein bisschen schaue, wo liegen noch Probleme. Also das gibt Fatigue, Anämie oder Blutarmut, einfach chronische Nebenwirkungen von einer Therapie. Und ich schaue, dass ich die Menschen sicher viel, viel häufiger sehe, plus die Zusammenarbeit mit dem Hausarzt ist da auch sehr, sehr wichtig. Dass einfach auch immer die Information, wenn etwas nicht gut ist, können sie sich jederzeit bei uns melden. Wir haben auch so Telefonnummern, die man immer anrufen kann. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, nachher auch in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen dranbleiben und nicht einfach, die Therapie ist abgeschlossen. Dann ist es gut, oder? Dass man da wirklich auch ein bisschen schaut, eben bezüglich dieser Langzeitnebenwirkungen. Und was kommen denn für andere Probleme? Andere Krankheiten vom Alter?
Oder auch, vielleicht jetzt bin ich geheilt, aber was mache ich jetzt mit meinem Leben?
Was wir ganz viel sehen und was wir auch immer sagen, und das gilt natürlich für alle Patientengruppen, wir haben eben diese Psycho-Onkologie, die dort gut helfen kann. Das kann wie ein Coaching sein. Und häufig braucht ein Mensch erst nach Abschluss der Therapie so einen psycho-onkologischen Support, weil dann eben erstmals aufschnaufen kommt, was ist eigentlich passiert mit mir. Und das ist wirklich ganz, ganz ein kritischer Moment. Und dort ist es umso wichtiger, dass man jemanden auffangen kann.
Man sagt, ein maßgeblicher Faktor bis zu 80% von der Krebserkrankung ist der Lebensstil. Bewegung, Gesellschaft, Nahrung etc. Wie weit tut ihr bei einem alten Menschen jetzt diese Faktoren noch probieren, therapeutisch zu integrieren?
Also was man sicher probiert, häufig sind ja die Fragen von Ernährung. Da muss man einfach schauen, dass man nicht in eine Mangelernährung hineinkommt, dass man wirklich Ernährungsberatung hat. Auch Physiotherapie ist für alles wichtig. Aber es ist schon so Lifestyle-Change häufig...
In deinem Alter fast nicht möglich.
Ja, also es ist... Zum Beispiel das Rauchen ist ja immer der grosse Punkt. Und da muss man so sagen, das ist immer gut, wenn man aufhören kann. Ankerum ist das auch, kann man sagen, wenn man ein Nichtraucher ist, das ist auch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da muss man auch wieder den Menschen ein bisschen nehmen, wie er ist, unterstützen, beraten, aber jetzt auch nicht wie ein schlechtes Gewissen machen, oh, ich muss das noch ändern, oder? Sondern ja, einfach das unterstützen und verbessern, was man kann.
Was motiviert euch, Frau Wirth, jeden Morgen die Arbeit aufzunehmen und in dem Sinn euch auch mit alten Menschen auseinanderzusetzen?
Also für mich ist es ein spezieller Hintergrund. Ich habe ganz, ganz lange in der Industrie gearbeitet, als ich in der Medikamentenforschung tätig war. Und ich habe immer ein bisschen den Menschenkontakt vermisst. Und bin dann wieder eingestiegen in die Medizin und habe dort eben in einem altersmedizinischen Spital arbeiten. Und dort habe ich auch Geschichten von Menschen kennengelernt und dass es eben manchmal andere, sie haben andere Geschichten, sie haben andere Wünsche, es sind andere Vorstellungen noch vom verbleibenden Leben und das habe ich immer extrem gerne gemacht. Es hat mir teilweise auch imponiert, die Geschichten. Und so für mich liegt das auf der Hand. Ich habe durch das wie ein bisschen Verbindung. Und dann ist es natürlich sehr... Die Onkologie tut sich ja so schnell wissenschaftlich fortbilden. Guidelines ändern sich. Und ich finde es spannend, Guidelines zu wissen, aber dann auch dürfen abzuweichen, wenn ich weiss, was im Menschen wichtig ist.
In der Gesellschaft, wie wir jetzt erleben, ist Fitness, jung sein, all die, sagen wir jetzt, möglichst lang in einem perfekten Zustand zu leben, sind wichtige Faktoren. Wie oft und wie direkt redet ihr mit euren Patienten auch über das Sterben?
Wir dürfen das natürlich immer ein bisschen ansprechen. Ich sage jetzt bei einer neuen Diagnose, weil eben, man muss ja auch wirklich eine Planung machen, eine Gesundheitsplanung. Und dann tun wir uns aber tatsächlich darauf, wenn wir mal einen Behandlungsplan zusammengestellt haben, tun wir uns darauf fokussieren, jawohl, jetzt machen wir etwas. Und dann tun wir das wie auch im Moment ein bisschen Ruhe belassen. Und wenn wir dann merken, es gibt Probleme, sprechen wir das wieder an, weil eben es geht dort auch um Planung, es geht um Wünsche, was braucht man noch, auch die Lebensqualität, was hat man für Vorstellungen, ich sage jetzt vom Ende des Lebens. Dann ist das sicher etwas, was wir alle als Onkologen machen. Jetzt, ich sage, unabhängig von jung oder alt. Ja. Aber es ist sicher phasenweise und man muss auch wieder eine Phase haben, wo man jemanden motiviert, wo man auch probiert, vorzuschauen, das Licht am Ende des Tunnels und die Optionen kann aufzeigen, dass man das zusammen gehen kann, den Weg.
Möchtet ihr irgendwann auch jetzt eure Behandlungsrichtung ändern und mit einer anderen Gruppe von Patienten zusammenarbeiten in Zukunft?
Also im Moment ist es, ich arbeite ja mit allen Patienten, das ist einfach ein kleinerer Teil von meiner täglichen Arbeit, aber ich habe eigentlich eher den Fokus, das noch ein bisschen auszubauen, muss ich sagen. Weil für mich ist wirklich die einzelne Geschichte, ein älterer Mensch braucht andere Ressourcen und dem ein bisschen auf die Schliche gehen und dann das gezielt unterstützen, ist eigentlich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Darum denke ich werde das eher ausbauen als etwas anderes machen, genau.
Danke vielmals, Frau Wirth, für das wunderbare Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch bei unserem Sponsor herzlich bedanken. Ipsen Pharma Schweiz hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.